Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Luca Jehle hat ein Buch gelesen, in dem eine Familie erzählt, wie sie auf einer Etappe 21 um die Welt segelt. Mal sehen, wie weit wir kommen, von Hans Habeck. Und das ist jetzt 6 Jahre her. Seitdem träumt der Kerl davon, auf einer Etappe loszusegeln. Wohlgemerkt auf 21 Fuß, umgerechnet 6,5 Meter. Von Heidelberg, wo er studiert hat, die Rhone runter ins Mittelmeer und dann Richtung Osten bis nach Griechenland. Luca, wir zäumen heute mal das Pferd von hinten auf. Du bist zurück in Deutschland, bist gerade in Ulm, in deiner Heimatstadt, nach einem Jahr auf deiner Etappe. Wie geht's dir? Wie ist es wieder an Land?
Ja, tatsächlich, so wie erwartet, ein bisschen ungewohnt. Also ich bin jetzt gut, wie gesagt, seit einer Woche zurück, werde in 2 Wochen auch nach Berlin ziehen, also ist alles wieder in der Schwebe. Eigentlich so eine Bootsreise, man hat relativ viel, aber Beständigkeit fehlt da immer ein bisschen und die habe ich jetzt auch noch nicht, wo ich zurück bin, aber ich hoffe, das regelt sich dann nächster Zeit wieder. Eine Wohnung, gerade Wände, man muss nachts nicht aufwachen, um den Anker zu checken, das sind schon Vorteile.
Ja, ich finde immer, wenn ich vom Segelboot zurückkomme, ich finde fließend Wasser so wahnsinnig schön. Ich könnte ewig vor einem Wasserhahn sitzen und mich dran freuen, dass da Wasser rauskommt.
Ja, da gebe ich dir recht, ja. Ja. Das stimmt. Und das Wasser schmeckt auch meistens nach Leitungswasser und genau. Nicht nach Hafenstegeanlagenwasser, ja.
Ja, und dann auch noch Keime im Tank und was alles kommt und in den Schläuchen und aber wir sind jetzt nicht hier zusammengekommen, um zu jammern, wie hart das Leben an Bord ist, sondern was für ein Traum sich dir erfüllt hat. Mhm. Erzähl uns von deiner Reise. Erstmal, wie bist du an die Etappe gekommen? Wie war dein erster Schritt?
Also die Etappe, so wie du es schon erwähnt hast, so blöd es klingt, das war wirklich das Buch. Also ich hatte das Buch vor ein paar Jahren gelesen und allgemein so Abenteuer-Segelbücher, die finden immer Anklang bei mir. Und ja, in dem Buch, ich finde die Reise selber, muss man mögen. Natürlich gibt es ja immer ein bisschen Kritik, auch bei meiner Reise, das ist klar. Man kann Sachen anders machen.
Erzähl mal, was für Kritik?
Was ich spannend finde von dem Buch, ist ja auch der Vater, der Skipper, auch der Autor. Und ich finde, das hat er relativ schön geschrieben. Aber ja, allein die Vorstellung, mit so einem 3-jährigen Jungen zu starten, ich glaube, er war 3, der Sohn, und dann einmal um die Welt, das weiß ich nicht. Also, weil es halt einfach immer noch ein 6,5-Meter-Boot ist. Auch wenn natürlich die Werft das bewirbt mit Unsinkbar und Co., aber das ist halt nicht das Einzige, was passieren kann. Und gerade im Buch, ich erinnere mich noch dran, gibt es eine Passage, vor Frankreich, ich weiß nicht genau, wo sie unterwegs waren, ob das noch im Ärmelkanal waren oder schon weiter oder Bucht von Biscaya, wo er schon schreibt, boah, also er dachte jetzt echt, jetzt wäre es mal kurz vorbei und die Welle und die Strömung und das war halt, Frankreich. Er ist in Deutschland losgefahren und in Frankreich war schon dieser Einschnitt.
Hat noch die ganze Welt vor sich.
Richtig, na, da ich immer, okay, interessant, genau. Aber trotzdem, spannendes Buch und es hat mich natürlich jetzt nicht weniger vom Boot fasziniert, weil ich einfach gesehen habe, was ich gelesen habe, das hat tolle Segeleigenschaften, aber eben auch tolle Wohneigenschaften und die Kombination war mir relativ wichtig. Ja.
Was hast du für das Boot hingelegt?
Ich habe fürs Boot per se 15.000 gezahlt, wo ich ehrlich gesagt richtig froh bin. Ich habe lange gesucht, ich habe jetzt noch einen Harbeck-Trailer mit dabei und was man auch nicht vergessen darf, einen 9,9 PS Yamaha-Motor und der war 2 Jahre alt, als ich das Boot gekauft habe.
Ja, super.
Von daher bin ich echt zufrieden.
Und dann bist du losgesegelt, die verschiedenen Kanäle und Flüsse runter, habe ich auch schon gemacht, fand ich schrecklich öde, ist dir auch so gegangen, ne?
Ja, kommt drauf an. Also tatsächlich am Anfang, das Boot hat sich ja quasi auch ein bisschen selber bezahlt gemacht, weil ich habe das erste Jahr noch in Heidelberg auf dem Boot gewohnt, anstatt Miete zu zahlen und konnten derzeit noch alles ein bisschen vorbereiten. Und genau, im zweiten Jahr, beziehungsweise Ende Oktober dann, hatte ich es endlich geschafft, Studium und Arbeit alles so weit fertig zu bekommen, dass ich auch wirklich sagen konnte, okay, ich kann losfahren und muss nicht nochmal zurückfahren. Und genau, war eben Mitte Oktober, heißt, es wird auch langsam kälter und deswegen hatte ich schon so ein bisschen einen Zug drauf, in den Süden zu kommen. Die Kanäle, also gerade der Rhein-Rhone-Kanal in Frankreich, war interessant, war nochmal ein starker Kontrast zum Rhein, weil, wie gesagt, 10 PS Yamaha-Motor, also bei manchen Kurven, bei starker Strömung, da könnte ich gefühlt schneller nebendran vorbeilaufen, als mit dem Boot voranzukommen.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Genau, mit dem Kanal, da entschleunigt sich halt nochmal alles. Also, ja, war teilweise absurd, weil 3 Tage in Folge fährt quasi jemand mit dir mit, bedient die Schleusen. Man hat einfach gemerkt, das war Winterbetrieb. Ich habe auf der ganzen Strecke einen anderen Motorbootfahrer gesehen, der mir quasi entgegengekommen ist. Und sonst war es das einfach. Und ich meine, das Ticket hat für mich für einen Monat 60 Euro gekostet. Man merkt halt, allein eine Person, so ein Schleusenwärter, da 3 Tage beschäftigt zu halten, also ich hatte dem gegenüber ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, muss ich ja nicht haben.
Mm-mm, ist ja klar.
Ist ja sein Job, er wird ja bezahlt. Aber irgendwie verstehe ich deswegen, da wird halt keine Infrastruktur mehr gemacht, da wird nichts reingesteckt. Und gerade dann, wenn man die Schleusen eben selber bedienen kann mit der Fernbedienung, da war es halt immer Glück, dass die Schleuse gerade funktioniert, dass sie tut. Und sonst heißt es wieder anrufen und 2 Stunden warten, bis jemand kommt. Ja.
Also du bist dann im Mittelmeer angekommen, an Weihnachten schönerweise, was ja irgendwie wie ein Weihnachtsgeschenk dann ist, ne? Und wie ging es dann weiter?
Ja, tatsächlich dann noch gar nicht so weit. Ich bin dann quasi die Küste entlang. Also man kommt ja in der Nähe von, wie heißt denn, Port Louis raus, also in der Nähe von Marseille. Mhm. Und bin dann in diesen paar Wochen, wo ich nach unten war, bis nach Monaco rüber oder beziehungsweise bis nach Nizza. Mhm. Genau, habe da quasi alle kleinen vorgelagerten Inseln mitgenommen und so. Ist natürlich die Calanques eine super schöne Strecke und auch Saint-Tropez und Co. Gerade in Saint-Tropez, ich hätte irgendwie erwartet, das kommt später, aber da war so ein kleiner Knackpunkt von der Reise, den ich noch gut im Gedächtnis habe, weil da hat es quasi einmal richtig gebrettert. Mhm. Weil ganz klar hängt einfach auch damit zusammen, an Weihnachten war unplanmäßig, aber an Weihnachten bin ich eben erst am Mittelmeer angekommen, also das erste Mal im Salzwasser und ja, es ist eben schon nochmal was anderes. Also mittlerweile verstehe ich, warum die Wette- und Windbedingungen da ein bisschen anders sind. Gerade im Golf von Lyon und in der Nähe, das ist im Winter halt wirklich nochmal ein bisschen ruppiger und da war ich gefühlt einfach noch nicht drauf eingestellt, beziehungsweise habe auch gemerkt, ich habe mich noch nicht mit den Windsystemen Mistral und Co. gut genug beschäftigt gehabt und dann hat es halt gerade vor Saint-Tropez, das war eigentlich ein kleiner Tagesausflug, quasi einmal um die Spitze fahren und wieder zurück, das ich glaube, so 10 Stunden waren geplant und dann kam ich eben nachts um 23 Uhr an mit meinem Lümmelbeschlag, war kaputt. Davon hat sich ein Drahtstück gelöst, habe mir einen kleinen Riss ins Großsegel gemacht. Mein Leichtwindsegel ist vorne aufgegangen, ist oben auch ein bisschen reingerissen. Also das war natürlich, und dann natürlich stundenlang so Pi mal Daumen, 2 Meter Welle und richtig gut Wind aushalten. Das war ja schon knackig und auch ein erster kleiner Dämpfer am Anfang.
Mhm. Ja, verstehe ich total. Das macht einem einfach Angst, ne? Weil diese Winde, also ich kann mir vorstellen, dass das nicht der Mistral war, sondern der Vent d'Est da unten. Ein Ostwind, der eine unfassbare Welle bringt.
Ja.
Hattest du auch so Momente, wo du dann gedacht hast, ich könnte jetzt eigentlich auch gut aufhören und zurück in mein normales Landleben kehren?
Ja, bestimmt. Also das war tatsächlich noch nicht der Moment. Das war einfach nur ärgerlich für mich, weil ich weiß, das war halt so eine Reparatur. Alles, was ich nicht selber machen kann, ist immer mit hohen Kosten verbunden.
Ja.
Und gerade auf dem Boot. Ich habe halt wirklich die Zeit lang von 500, maximal 600 Euro im Monat gelebt und das ist fürs Mittelmeer, gerade für Côte d'Azur, Südfrankreich, halt wirklich nichts, da kommt es auf jeden Euro drauf an.
Mhm.
Und nach der Erfahrung, ich hatte dann natürlich an dem Tag keine Lust mehr zu segeln, also auch am nächsten Tag nicht mehr und am dritten Tag dachte ich dann, ja komm, jetzt hast du es halbwegs repariert und nächstes Mal machst du das und das besser, sprich Wetterbericht oder guckst nochmal genau an, ob du losfährst oder sicherst eben auch einfach dein Leichtwindsegel, also es ist halt auch so eine Sache, hätte ich es noch 1-2 Schläge drumherum gemacht, dann wäre es halt nicht eingerissen und es ist halt Lehrgeld, das ich da gezahlt habe.
Ja, ist empfindlich, so ein Code Zero, ne?
Ja, einmal offen, also man kriegt es auch gar nicht so schnell runter, wie es dann quasi in Streifen da rumflattert. Ja.
Und dann bist du von Frankreich rüber nach Korsika gesegelt, was ja auch teilweise extrem heftig sein kann, aber da hast du dann Glück gehabt, ne?
Mhm. Ja, Tatsache. Also man muss sagen, ich war zwischendrin, habe ich mich einmal weggeschlichen vom Boot, hat das Boot da 2 Monate da. Ich war 1 Monat in Vietnam wegen der Arbeit und 1 in Deutschland. Und dann ging es eben zurück und eben auch mit Vorfreude dann rüber nach Korsika, weil ich würde sagen, ich habe echt schon viel Reviere durch, auch viel Boote, aber das ist halt was anderes, wirklich allein zu sein und auch so eine kleine Meerespassage zu übersegeln und eben auch eine Nacht quasi mitten auf dem Meer zu verbringen.
Alleine, ohne Autopilot, muss man sagen.
Ja. Genau, ist auch so ein Kostenfaktor. Ich würde es mir wahnsinnig wünschen, so eine Windsteueranlage oder eben ein Autopilot.
Ja.
Aber Autopilot heißt auch größere Batterie, heißt auch andere Stromsysteme und das war einfach noch nicht drin. Also das heißt wirklich, ich bin entweder an der Pinne, kann die Pinne vielleicht noch sichern, wenn es einen guten Halbwind gibt, dass die mal 2, manchmal auch 3 Stunden gut allein den Dienst leistet und ich immer nur nachschauen muss. Aber sonst, mehr als 1/4 Stunde kann ich da oft nicht weg sein, bis es irgendwie den Kurs verreißt.
Ja, heftig. Und dann kamst du in Korsika an. Und für mich ist Korsika die schönste Insel der Welt. Ich weiß, man muss mit Superlativen vorsichtig sein. Ich kenne nicht alle Inseln, aber alle Inseln, die ich gesehen habe auf allen Kontinenten dieses Planeten,
ist Korsika für mich immer noch die schönste. Geht dir das ähnlich?
Ja, muss ich dir recht geben. Also auf der ganzen Fahrt meine drei Top-Inseln, das war zum einen Korsika und Elba, relativ am Start. Und jetzt Kreta, bei den drei war ich etwas länger. Ja gut, jetzt kann ich auch noch sagen, ein paar Iolische und Ionische Inseln, aber eigentlich die drei, die haben irgendwie ihren ganz kleinen Charakter, ihren ganz eigenen Charakter und gerade auch Korsika. Mhm. Aber es machen vor allem auch die Leute aus, die ich da kennengelernt habe. Deswegen, es macht es immer noch mal besser.
Ja, ja. Du hast dich selbst finanziert, indem du irgendwie einen Online-Job hast. Beschreib uns mal, was genau das für ein Job ist und wie du das gemacht hast, weil man ja auch nicht immer Netz hat, oder?
Da hatte ich tatsächlich relativ Glück, was ich quasi gemacht habe. Also ich habe keinen Starlink oder so an Bord, das lässt der Stromkreislauf einfach nicht zu.
Ja.
Habe einfach nur eine unbegrenzte Internet-Flat fürs Ausland. Die hat mich, ich glaube, 30 Euro im Monat gekostet, also irgendwie weniger, als ich mit gerechnet hätte. Genau, ich konnte nicht all meine Tätigkeiten machen, die ich sonst auch mache. Also ich studiere in Richtung Naturwissenschaften, arbeite nebenher gerne im Rettungsdienst und so. Das hat natürlich schon zu Einschränkungen geführt, aber was ich machen konnte, mein Nebenjob, das war ehrlich gesagt nur ein Minijob, hat eben auch mit Satellitenbildanalysen und Klimadaten etc. zu tun. Und das ging eben auch relativ gut von unterwegs, dass ich quasi mit meinem Laptop, den großen Laptop, der ein bisschen mehr Leistung hat, im Büro ansteuern konnte und über den dann die ganzen Prozesse laufen lassen konnte. Ja.
Super. Und bist du mit dem Geld hingekommen?
Eine Zeit lang ja. Ich bin jetzt mit ein bisschen Schulden zurückgekommen, was natürlich jetzt nicht mehr ganz so schlimm ist wie auf dem Boot, weil jetzt bin ich da, jetzt kann ich wieder mehr arbeiten. Aber ansonsten waren das echt immer so 500-600 Euro im Monat.
Für einen jungen Kerl wie dich, der 500-600-700 Euro im Monat zur Verfügung hat, kannst du halt auch nicht 150 Euro für eine Nacht ausgeben. Und das macht das Ganze dann schwierig. Aber irgendwie hast du es geschafft, dann nur einmal in der Woche in den Hafen zu fahren.
Genau, ja. Man muss dazu sagen, das hat sich erst mit der Zeit gegeben, so an der Côte d'Azur, so Saint-Tropez beispielsweise, da hatte die Nacht jetzt 18 Euro gekostet, was einfach daran liegt, das Boot ist halt eine Nussschale, das sind nur 6 Meter und Saint-Tropez im Winter ist es ja nicht nur ein Fischerdorf, also da.
Von Brigitte Bardot nichts zu sehen.
Nichts zu sehen, nee. Deswegen, das sind dann schon humane Preise, aber klar, auch 18 Euro pro Tag ist viel Geld und was ich halt gemerkt habe, was sich erst während der Reise ergeben hat, ist, dass ich mit den Ansprüchen ein bisschen runterfahren konnte. Und das fand ich richtig toll, dass das funktioniert hat. Klar, es ist auch ein bisschen ein Luxus zu sagen, auf was man alles verzichten kann. Aber ich war echt die erste ganze Zeit fast immer im Hafen, fast nie in Ankerbuchten. Also schon, wenn es schön war und wenn ich weiß, das Wetter passt. Und da war auch so, oh nee, jetzt heute wieder im Salzwasser baden, quasi mehr baden als Duschenersatz. Mhm. Und gegen Ende hin hat sich das Ganze gewandelt. Da war ich echt so, ah, soll ich heute einen Hafen? Na, ist super billig, gerade in Griechenland, ja auch. Na, ich, nee, eigentlich ist hier ganz nett und ich nehme die Ankerbucht nebenan, da habe ich meine Ruhe, brauche ich was vom Land, vom Einkauf.
Ja, super.
Fahre ich mit dem Kajak rüber, brauche ich eine Dusche. Boah, nee, der Strand, wo es die Dusche gibt, ist 5 Minuten weg, dann bleibe ich hier. Also das finde ich schon toll. Mir hat dann auch letztendlich ja nichts gefehlt. Das waren quasi alles Abstriche, die ich machen konnte, die ich aber auch nicht vermisst habe.
Man kommt auf solchen Touren immer mehr zu sich selbst und wie wir Menschen vielleicht ursprünglich mal waren. Also wir hatten früher keine Toiletten und nicht immer Süßwasser. Und irgendwann wird es so normal, im Meer aufs Klo zu gehen, im Meer zu duschen, Meerwasser für Nudelwasser zu benutzen, wobei man das Mittelmeerwasser schon echt, also höchstens ein Drittel nehmen darf, sonst ist alles versalzen.
Ja.
Und ich finde, das ist im Grunde das, warum wir das machen und vielleicht auch, warum du es machst, wir werden mehr, wie wir vielleicht ursprünglich mal gewesen wären, ohne die gesellschaftlichen Einflüsse.
Mhm. Das ist tatsächlich ein netter Gedanke, ja. So geht es mir auch. Also gerade von den Ressourcen, die ich an Bord hatte, ich hatte einen 50-Liter-Tank, Wassertank, ich hatte ca. 20 Liter Sprit dabei, immer als Maximum, wenn alles voll war und Strom war eben die eine große Bordbatterie, also auch keine zweite. Und dann war halt immer die Frage, na gut, brauche ich das jetzt wirklich? Muss ich das jetzt investieren? Muss ich jetzt mit Wasser aus meiner Leitung spülen? Tut es da das Meerwasser? Oder brauche ich nebenher Laptop und dann noch Musikbox und Handy, das gerade läuft? Oder kann ich sagen, ich fokussiere mich auf eine Sache und spare dafür ein bisschen Strom? Ja.
Jetzt hast du eben erzählt, dass du mit einem Kajak dann immer an Land bist. Warum hast du keinen Sub genommen? Weil ein Kajak ja doch sehr, sehr sperrig und viel, viel schwerer ist.
Ja, das stimmt. Gerade wo ich über die Kanäle gekommen bin, lag der Mast ja noch auf dem Boot und da war das Kajak mit dabei und dann war quasi an Deck auch nicht allzu viel Platz. Aber um ehrlich zu sein, das Kajak hatte ich einfach schon. Mit dem hatte ich auch mal eine schöne Tour gemacht von Heidelberg aus in die Niederlande. Also quasi den Rhein hoch und diesmal den Rhein runterwärts. Und ja, war ein tolles Kajak, hat gut funktioniert. Und ich dachte, ja, wenn ich schon habe, dann nehme ich es auch mit. Und am Mittelmeer ist es eben entspannter geworden, weil ich es einfach wie ein Dingi hinter mir hergezogen habe.
Auf solchen Touren lernt man ja auch immer wieder Leute kennen und es sind eigentlich immer außergewöhnliche Leute. Ist dir das auch so gegangen?
Ja, absolut. Also ich muss sagen, das war echt mein Highlight an der Tour. Nicht nur die Landschaft, nicht nur die Kultur, sondern ich habe auch echt tolle Leute kennengelernt und ich habe es gefühlt, 10 Schlafplätze am Mittelmeer, weil ich da einfach Freunde habe, wo es heißt, ja, komm jederzeit vorbei und ja, das stimmt, ja. Also gerade auch auf Kreta, man hat sich so angefreundet, da hieß es, ja komm, dann nimm du das Boot für die paar Tage und ich habe dann Wohnungsschlüssel bekommen, also wo man so denkt, hey, passiert sowas denn, wenn man einfach mal 2 Wochen auf der Insel ist, aber ja, sich gut versteht, ja.
Ja, für uns, wie wir in Deutschland erzogen sind, ist das irgendwie komisch, wenn Leute einem sofort einen Wohnungsschlüssel geben. Ich weiß, in vielen, gerade ärmeren südeuropäischen Gegenden ist das völlig normal und das ist vielleicht auch für uns ein Lernprozess, dass wir in Zukunft mit Fremden auch anders umgehen, oder?
Ja, absolut. Also nicht nur das, auch die Art der Kommunikation und dass sie auch, wie soll man sagen, ein bisschen mehr mit dem Körper reden. Also Körperkontakt und sowas gehört da gerade in den südeuropäischen Ländern oft immer mehr mit dazu. Und ja, so blöd man ist, man will immer so weltoffen sein und so. Und wenn es dann so ist, dann denke ich mir, boah, jetzt seid doch nicht so deutsch, wieso kommt mir das jetzt so komisch vor, jetzt entspann dich doch mal ein bisschen, ja, weil, also klar, ja. Am Ende fand ich alles super toll und so, aber das waren einfach Erfahrungen, die ich so noch nicht kannte und deswegen habe ich es ja auch gemacht da.
Wenn du zurückblickst, ne, und wir stellen uns mal die Zukunft vor, würdest du sagen, jetzt, dass das schon lebensverändernd war oder vielleicht sogar der Anfang für eine große Lebensveränderung, dass du irgendwann sagst, so dieses übliche deutsche Leben, 9-to-5, 2 Kinder und Reihenhaus, ist nichts für dich? Oder ist das zu früh, das zu sagen?
Nee, aber ich würde sagen, das wusste ich schon auch davor. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Leben jetzt so viel besser und spannender ist, wenn man das nicht macht. Es kommt halt immer darauf an, was so das Ziel im Leben ist. Ja, und wie gesagt, ich kann, glaube ich, gut aufs Reihenhaus verzichten und Kinder ist so ein Thema. Wenn es mal passt, dann passt es. Aber ansonsten, ja, ist halt immer die Frage, gerade mit dem Reisen, man gewinnt auch viel, aber man kann halt nicht alles haben. Und zeitweise habe ich auch die Beständigkeit einfach vermisst, zu sagen, okay, ich will morgen irgendwie mal wissen, da bin ich jetzt im Hafen und da bin ich für eine Weile und ich weiß, hier gibt's das und das, also ich bekomme alles und muss nicht 2 Kilometer zur nächsten Tankstelle laufen. Ich muss schauen, ob ich hier einen Lebensmittelladen finde. Ich muss auch die Mülleimer im Hafen, also solche Sachen einfach mal ein bisschen Beständigkeit haben. Das ist natürlich schon auch erstrebenswert, je nachdem, wie viel man das möchte,
ja. Ja, das kenne ich total. Es gibt so eine Reisemüdigkeit, die einen manchmal überkommt, wo man irgendwie nicht mehr kann, obwohl alles so perfekt ist. Und das ist dann für sich selbst so schwer zu erklären, ne?
Ja, absolut, ja.
Wie geht's weiter für dich? Also dein Boot liegt jetzt in Griechenland. Du ziehst nach Berlin, hast du eben erzählt. Dann studierst du, machst deinen Master. Und dann?
Ja, was so das Berufliche betrifft, das, denke ich, wird sich nach dem Master zeigen, ob es dann eben in die freie Wirtschaft geht, dann Institut, Promotion etc., was da Sinn macht. Da bin ich noch relativ entspannt. Ich habe ja noch ein bisschen vor mir. Und was ich jetzt aber gerade rätsel, ist tatsächlich mit dem Boot. Ich habe jetzt glücklicherweise bin ich in Griechenland angekommen, weil also es gibt natürlich auch immer Nachteile, muss man sagen, aber in Griechenland sind die Liegeplätze halt wahnsinnig günstig. Also auf Zakynthos zum Beispiel habe ich 82 Cent pro Nacht bezahlt.
Das ist schön.
Also ja, ich hätte eigentlich da bleiben sollen. Das ist ja echt kein Geld da. Ja. Und zeitweise, die Bootsgröße, die ist man da unten auch nicht gewohnt. Also zeitweise kam quasi der Hafenmeister und meinte, ja, wie lange stehst du denn? Ja, so 2-3 Tage. Also okay, komm, passt. Weil für ihn, er hat es auch gemerkt, alles unter oder um die 6 Meter, da macht es keinen Sinn, da als große Rechnung zu schreiben, weil da kommen am Ende 2-3 Euro raus.
Witzig, ja.
Genau, und ich habe jetzt einen Stellplatz bis Januar in Kalamata. Bin quasi bis Kreta gesegelt und dann nochmal zurück nach Südpeloponnes, einfach, weil es da einen guten Hafen da gab. Und ja, jetzt ist so ein bisschen die Überlegung, was mache ich in der Zeit, was mache ich danach mit der Zeit? Also ich könnte ja theoretisch das Boot mit dem Auto und mit dem Trailer abholen.
Ja.
Hätte ich jetzt.
Auf den Wannsee legen und wieder umsonst leben.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, stimmt. Dass es da weitergeht, ist eine Option. Oder zu sagen, die nächsten Semesterferien zu nutzen, um ein Stückchen weit zurückzusegeln, zum Beispiel die Adria hoch und es dann abzuholen.
Ja, auch schön, ja.
Oder, und mit dem Gedanken spiele ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen, aber es ist noch relativ vage. Ich meine, ich bin ja von Westen her gekommen, einmal von Heidelbergs Mittelmeer entlang und jetzt immer weiter Richtung Osten. Und theoretisch, es führt ja auch einen Weg ostwärts zurück. Und es wäre jetzt quasi von der Strecke her weniger, wie das, was ich bis jetzt hinter mir habe. Also sprich, Ägäis, Bosporus, Schwarzes Meer, Donau hoch. Und ja, das ist noch alles relativ vage. Ich muss das noch ein bisschen planen, mache das finanziell hin, kann ich das neben dem Studium stemmen. Deswegen ist das gerade nur wieder so eine Träumerei. Aber es macht irgendwie Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil man muss ja,
total.
Wirklich, ja, allein die Überlegung, na gut, dann wann wäre das denn zum Beispiel? Hätte ich im Februar wieder 6 Wochen Zeit oder fast 2 Monate, um weiterzukommen, neben dem Studium? Ist Meltemi ein Thema im Februar an der AGs? Also gibt es irgendwelche Starkwinde, auf die ich achten muss? Dann, wie ist gerade die politische Lage im Schwarzen Meer? Funktioniert das überhaupt? Komme ich da entlang oder ist das ähnlich Rotes Meer? Also allein der Gedanke, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch in der Donau selber, auf was muss ich da achten? Wie läuft es im Motor und so? Ist irgendwie schön zu planen, aber ich muss da noch ein bisschen tiefer reinkommen, um zu sagen, das würde Sinn machen, das könnte ich finanziell und zeitlich nebenher stemmen und oft genug am Boot sein, um quasi immer ein Stückchen weiterzukommen über ein paar Wochen oder Monate.
Ich finde, dass das Träumen von einem Abenteuer absolut dazugehört und manchmal genauso schön ist.
Genau, absolut. Das ist es. Allein schon mit dem Gedanken zu spielen, das ist schon echt ganz schön. Ne? Deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele Abenteuerbücher.
Ja, genau. Das wäre meine letzte Frage. Hast du mal dran gedacht, ein Buch über deine Reise zu schreiben? Jetzt irgendwann, also wenn du die Rundreise bis nach Heidelberg gemacht haben solltest irgendwann. Ist das eine Idee oder sagst du, nee, das ist überhaupt nicht mein Terrain?
Also wenn es wirklich eine Rundreise wird, ich glaube, ich persönlich finde es natürlich auch jetzt schon spannend und finde es natürlich auch toll, wenn andere Leute sich für die Reise auch begeistern können. Mhm. Wobei, es kommt immer darauf an, wie man es betrachtet. Mit dem Boot im Mittelmeer zu sein, das machen Tausende. Das ist auch völlig in Ordnung. Klar, das ist auch mal Urlaub und so. Was die Reise halt so besonders macht und ein bisschen abgrenzt, ist zum einen das ja relativ häufige oder der überwiegende Teil der Reise, dieses Solo-Segeln, als Solo-Segler unterwegs zu sein. Daneben auch die Bootsgröße und halt auch dieses Minimalistische und mit dem geringen Budget. Also ich finde eher das interessant, dass man so viel Abstriche machen kann und trotzdem noch genauso wie alle anderen, wie die 50-Fuß-Boote im Mittelmeer unterwegs ist und daneben den großen Yachten parkt und halt nur ein paar hundert Euro im Monat hat.
Das ist im Grunde genau das, was andere begeistern dürfte. Und dafür ist dieser Podcast auch da. Wir begeistern andere Menschen von Typen, die vielleicht andere anstecken und überlegen, guck mal, für 15.000 Euro sich ein Boot zu kaufen, was in einem guten Zustand ist, ist möglich. Und mit dem Boot von Heidelberg nach Griechenland zu segeln und eventuell sogar die Ostroute über die Donau zurück nach Heidelberg. Ich finde es total faszinierend und begeisternd, was du machst. Und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Glück. Und wenn du irgendwann in Heidelberg bist, ruf mich an, dann machen wir den nächsten Podcast.
So machen wir es, versprochen.
Danke.
Danke dir.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.